Hörspaziergänge durch Mainz, das sind einerseits Touren durch die Viertel unserer Stadt, über die Straßen und Plätze, aber auch Spaziergänge durch die Zeit, zurück zu wichtigen Ereignissen und dem Alltag von einst mal leichte Kost, mal schwerer Stoff. Da geht es um die große Zeit des Kinos in Mainz, um Kneipen und Diskos, aber eben auch um die NS-Zeit oder die schweren Nachkriegsjahre. Hallo und willkommen zur 64. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und Autor der AZ-Serie Stadtspaziergänge. Und mir zur Seite steht wie immer Theresa Eickhoff, die unseren Podcast seit über 3 Jahren nun schon produziert. Heute gibt es nun den zweiten Teil unserer neuen Sommerserie Gastrospaziergänge, bei der es uns dorthin zieht, wo man in Mainz besonders schön draußen sitzen und dazu auch gut essen und trinken kann. Wir stellen die Cafés, Biergärten und Weinlokale vor, erzählen von der Atmosphäre dort, der Geschichte des Ortes und natürlich werfen wir einen Blick in die Speisekarte. Wobei, wir sind weder Feinschmecker noch Restaurantkritiker, sondern normale Gäste wie ihr auch, die ganz subjektiv urteilen. Von daher alles Geschmackssache. Letztes Mal waren wir beim Rizelli auf dem Laichhof im Favorite-Biergarten und bei der Fetten Henne am Gartenfeldplatz. Und auch heute haben wir 3 ganz unterschiedliche Örtlichkeiten ausgewählt. Wir gehen zum Minte-Biergarten am Zollhafen, zum Stadtbalkon an Lu- und Gutenbergplatz und zum Amore Vino an der steilsten Straßenbahnstrecke Deutschlands, an der Gaustraße. Übrigens, wie alle normalen Gäste zahlen wir Essen und Getränke natürlich selbst. Wir werden nicht eingeladen und lassen uns auch nicht einladen. Die erste Station, vielleicht hört ihr es im Hintergrund an den Hafengeräuschen, die erste Station ist das Minte. Und für all jene, die uns vor Ort hören wollen, beginnt unsere Folge im Zollhafen direkt vorm mintgrünen Mintekran. Wir stehen jetzt am Mintekran am Becken des alten Zoll- und Binnenhafens. Und nein, der Name des Biergartens kommt nicht vom Mintgrün des Krans. Vielmehr ist die Firma F. Minte ein Mainzer Traditionsunternehmen, das 1885 gegründet wurde und bis heute an vielen Standorten Kies und Sand gewinnt, aufbereitet und auch transportiert. Gar nicht lange, da hatte der Verladekran noch viel zu tun. Als Özgür Ivicin hier 2018 seinen Bier- und Kulturgarten eröffnete, da hatte er auch gleich einen Namen. F. Minte, nach dem Gründer des Familienunternehmens, das dann auch gern seine Zustimmung gab. Und jetzt gehen wir mal in den Biergarten ans Hafenbecken und lassen mal unseren Blick übers Wasser schweifen. Rüber zur noch unbebauten Nordmole, zur Klappbrücke und ganz nach rechts zum Goldklumpen auf dem Zungenkai. Zungenkai nannte man früher einen Kai, wenn er ins Hafenbecken hineinragte, also von 3 Seiten vom Wasser umschlossen war. Bis zur Zerstörung im Krieg stand dort der große Zollspeicher mit der Turmuhr und die war wichtig, weil vor 100 Jahren und noch früher die Arbeiter ja keine eigenen Uhren hatten. Jetzt gibt es noch einen Absatz zur Hafengeschichte. Der Zoll- und Binnenhafen wurde 1887 in den Rhein gebaut, was bedeutet, dass das Hafenbecken nicht etwa ins Ufer gegraben wurde, sondern dass man die Molen und das anschließende Land im Rhein aufgeschüttet hat. Das Hafenbecken links von uns war der Binnenhafen, die rechte Hälfte der Zollhafen. Dort wurden Güter aus dem Ausland ausgeladen, die noch verzollt werden mussten, bevor sie den Hafen verlassen durften. Dafür gab es den riesigen Zollspeicher. Es war das zentrale Gebäude des Hafens. 1945 wurde das zerstört. Die anderen Gebäude, teils schwer beschädigt, während im Hafenbecken zahlreiche versenkte Schiffe lagen. Die alte Drehbrücke zwischen Süd- und Nordmole war aber schon seit den 30ern abgebaut und wurde erst vor ein paar Jahren nun als Klappbrücke neu errichtet. In der Zwischenzeit gab es keine Verbindung zwischen den beiden Molen. Nach dem Krieg stand rechts von uns noch der 7-stöckige Getreidespeicher an der Rheinallee und schräg gegenüber von uns auf der Nordmole noch ein Turmspeicher. Das einzige alte Gebäude, das noch steht, ist aber das Weinlager drüben rechts auf der Südmole. Wobei der Name schon ein bisschen irreführend ist, denn nur ein kleiner Teil diente früher tatsächlich dem Wein. Ansonsten war dort über Jahrzehnte eine Zigarettenfabrik untergebracht, eine Produktion für Damenhüte und Damenunterwäsche und auch eine Lehrwerkstatt der Post. Schön, dass wenigstens dieses eine Gebäude erhalten geblieben ist, genau wie der große Portalkran dort davor. Ein bisschen alte Hafenatmosphäre, deswegen hat man an manchen Stellen das Kopfsteinpflaster auch liegen lassen, auch ein paar Schienen. Und drüben, da steht noch eine alte schwarze Diesellok da in der Kunsthalle. Die fuhr aber nie hier im Hafen, sondern stammt aus der DDR, aus dem Raum Erfurt. Sie steht quasi als Symbol für die Hafenbahn. die auch hinter dem Hafen noch das ganze Rheinufer entlang fuhr, an der Caponiere vorbei, im Prinzip bis weit hinter die Heusbrücke, denn überall dort standen bis in die 70er noch Lagerschuffen oder legten Schiffe an. Um 2000 wurde dann der Hafenbetrieb, vor allem das Containerterminal von Frankenbach, hinter die Kaiserbrücke verlagert, um hier ein Wohngebiet zu bauen. Peu à peu wurden dann hinter uns die Blocks an der Rheinallee gebaut, dann die Häuser auf der Südmole, während die Nordmole links bis heute noch nicht bebaut ist. Bis 2016 war dort für einige Jahre die geilste Konzertlocation im weiten Umkreis, nämlich direkt am Rhein. Joe Cocker hat dort gespielt, Bob Dylan, Mark Knopfler, Neil Young, Elton John, Helene Fischer, Sting, Lou Reed und Fanta 4. Ein paar Jahre wird es noch dauern, bis alles fertig ist, denn ein bisschen was hat sich verzögert. Und genau deshalb konnte Ötzi Ivicin dieses Jahr auch nochmal seinen Minte-Biergarten öffnen. Zum Glück, allein schon die EM-Spiele mit der riesen Leinwand am Kranhaken waren und sind ein geiles Erlebnis. Aber nach der Geschichtsstunde setzen wir uns jetzt mal an einen der Tische. Liegestühle gibt es hier auch, aber wenn ich was essen will, bevorzuge ich eigentlich einen Tisch. Aber jeder, wie er mag. Die Atmosphäre am F. Minte ist locker. Wer einen Kellner braucht, der ist hier nicht richtig. Im Minte holt man sich nämlich den Verzehr selbst. Es gibt zwei große Stände, einen für die Getränke, einen fürs Essen. Beim Essen sind Bestellung, Bezahlung und die Abholung separat, was die Warteschlangen, außer natürlich bei Hochbetrieb, wie bei WM-Spielen oder EM-Spielen, in Grenzen hält. Auch die Wartezeit ist moderat. Normalerweise bestellt und bezahlt man das Essen, geht sich Getränke holen, dann an den Platz. Nun dauert es nicht mehr lang, bis das Essen abgeholt werden kann. Ist eigentlich ganz flott organisiert. Dass es mit dem Verzehr eigentlich ganz gut geht, liegt daran, dass die Karte biergartenmäßig ist, also nicht allzu üppig. Bisschen Antipasti wie gegrillte Oliven oder gefüllte Peperoni, Aioli, Spundekäse mit Brezelchen, klar, muss in Mainz. Aber dann auch Deftiges wie Rindswurst, Chili con Carne, Pommes oder Süßkartoffelpommes. Also genau das Richtige zum Bier, wobei es die verschiedenen Pommes in verschiedenen Größen gibt, was eigentlich ganz gut ist. Wir haben Flammkuchen probiert, die es als Klassiker, dann orientalisch, vegetarisch und mediterran gibt. Vegetarier ist ordentlich mit Peperoni, Champignons und grünen Oliven belegt. Das Ganze auf dünnem, knusprigen Teig, der zum Glück nicht so lappig in der Hand liegt, wie sonst so oft bei Flammkuchen. Lässt sich also gut halten, ohne dass man den halben Belag gleich auf der Hose hat. Geschmacklich ist Flammkuchen auch gut, das gilt auch für die anderen. Die Pommes haben schönen Biss. Beim Bier sticht gleich ins Auge, dass es Allgäuer Büble gibt, ein würziges, aber spritziges bayerisches Bier, das in den letzten Jahren ziemlich beliebt geworden ist, weil es nicht nur so bitter daherkommt wie die nordischen Biere, aber eben auch nicht nur süffig ist. Eine schöne Mischung und ich freue mich immer, wenn es auf der Bierkarte immer eine Alternative zum omnipräsenten Bier aus der Eifel gibt. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss jetzt noch mal was zu den Preisen sagen, weil ich im Internet zwar viele positive Bemerkungen über das Minte gelesen habe, aber oft mit ein bisschen Preismäkelei. Ich sage dann immer gerne, Leute, reine Biergärten sind ein sehr wackeliges Geschäft. Ein verregnetes Wochenende, ein kühler Sommer und schon wird das Geschäft schwierig. Klar, dass man das Risiko ein bisschen auf die Preise haut, aber die halten sich hier wirklich im Rahmen und dafür gibt's die tolle Hafenatmo noch obendrauf. Insgeheim hoffe ich natürlich, dass hier die Baupläne noch ein bisschen sich verschieben, damit wir im nächsten Jahr noch unterm Kran sitzen können. Jetzt geht's zurück in die Innenstadt, genauer gesagt zum Gutenbergplatz. Dort treffen wir uns am Denkmal. Bis gleich, bis nachher oder bis nächsten Hunger. Wir stehen jetzt gegenüber vom Theater am Denkmal, aber bevor wir uns den Blick vom Stadtbalkon über dem Dolomiti Eissalon gönnen, schauen wir uns jetzt erstmal auf dem Gutenbergplatz um, dem wohl wichtigsten Mainzer Platz der letzten 200 Jahre. Gäbe es bei den Mainzer Plätzen eine Gutstupp, wäre dieser Ehrentitel den Gutenbergplatz sicher. Nicht, weil er der schönste ist oder der größte oder der älteste Platz, sondern weil er Feste gesehen und Emotionen erlebt hat wie kein anderer Platz. Hier erlebt man Fasnachtstrubel und Johannisnächte, Demos und Gegendemos. Willy Brandt sprach hier auf dem Platz und Franz Josef Strauß. Hier gab es zwei großartige Aufstiegsfeiern der 05er und den tränenreichen Abschied von Kloppo. Gibt es überhaupt einen Mainzer, der kein Gefühlserlebnis mit diesem Ort verbindet? Der Gutenbergplatz ist wie die Ludwigstraße ein Überbleibsel oder anders gesagt ein Geschenk Napoleons. Der wollte Mainz, das er sehr schätzte und mehrfach durch Besuche beehrte, ein neues Gesicht verleihen. Die Platzform und das Eckhaus hier auf der anderen Platzseite zur Luhin. Die einzigen Überbleibsel aus der Franzosenzeit, die 1814 mit dem Abzug der Besatzer endete. Es dauerte dann aber noch bis 1876, bis der Platz endlich eine geschlossene Bebauung hatte. Bis dahin gab es hinter dem Gutenberg-Denkmal eine große Lücke, durch die man auf ein Kohlelager und St. Johannes blickte. Gutenberg steht jetzt seit 1837 auf dem Platz. Er war übrigens der erste Bürgerliche, der auf einem Denkmalsockel gehoben wurde. Geschaffen hat die Statue der Däne Thorvaldsen, gegossen wurde sie in Paris und zur Einweihung kamen Menschen aus ganz Deutschland. In ganz Mainz war damals in keiner Herberge, in keinem Hotel mehr ein Bett zu bekommen. Im Zweiten Weltkrieg hat man Gutenberg vom Sockel geholt, direkt daneben eingegraben und erst 1945 wieder rausgeholt. Es war gut so, denn alles andere auf und rund um den Platz war zerstört. Auch das Theater, das schon 1942 beim ersten Angriff komplett ausgebrannt war. Der Theaterbau stammt von 1833, ist also noch älter als die Gutenberg-Statue und war damals hochmodern, denn an der Fassade sah man das Halbrund des Zuschauerraums. Das gab es damals vorher nicht. 1910 wurde das Theater dann ausgebaut und die heutige Fassade mit der flachen Wölbung davor gebaut. Die letzte Veränderung nach der Wiedereröffnung 1951 fand dann jetzt um die Jahrtausendwende statt. Damals wurde der Glasaufbau, der gläserne Handcase, aufs Dach gesetzt, in dem es eine Zeit lang ein Restaurant gab. Bevor wir jetzt weitererzählen, gehen wir hoch auf den Stadtbalkon. Der Eingang ist auf der Rückseite. Wir sind jetzt oben auf dem Balkon und haben hoffentlich einen Platz ergattert, den man draußen leider nicht reservieren kann. Das nur mal so zur Info. Aber von hier haben wir einen herrlichen Blick. Originell ist, dass man frontal zum Geländer sitzt, also nebeneinander. So gibt es mehr Plätze, aber der Blick ist auch gut, gerade wenn man an der Ecke oder seitlich zum Gutenbergplatz sitzt. Früher war hier jahrzehntelang ein beliebtes chinesisches Restaurant, die es früher zahlreich in Mainz gab, heute aber fast alle verschwunden sind. Lava, Grill und Bar beschreiben die Betreiber des Stadtbalkons ihr Lokal, das bei unserem Besuch durch eine flotte, ungezwungen, freundliche Bedienung sehr angenehm auffällt. Aufmerksam, aber unaufdringlich, so muss das. Werfen wir einen Blick auf die Karte und fangen natürlich mit den Getränken an, denn die wollen wir mal zuerst bestellen, um uns dann noch ein bisschen genauer hier umzuschauen. Der Stadtbalkon nennt sich auch Bar und wird dem auch gerecht, was das Angebot an Cocktails, Longdrinks oder Spritz angeht. Wir hatten einen Caipirinha, also Cachaça, Limette, Rohrzucker. Das ist jetzt zunächst keine schwierige Rezeptur. Dennoch schmeckt es in manchen Lokalitäten arg nach Sprit. Hier stimmt die Mischung. Wenn auch die Limettenstückchen etwas weniger Schale, dafür etwas mehr Fruchtfleisch haben könnten. Sonst gut. Das nächste Mal versuche ich Sex on the Balcony, Wodka, Pfirsichlikör, Ananas und Cranberry. An Bier gibt's Krombacher, Tucher, Oberdorfer, dazu das Mainzer Kühn, Kunz und Rosen, verschiedene India und German Pale Ale. Man kann also schön durchprobieren. Bus und Taxistand sind ja nicht weit weg von hier. Wenn wir jetzt unsere Drinks oder ein Bier nehmen, schauen wir uns noch mal ein bisschen auf dem Platz um, nun eben von oben. Nach dem Krieg wurde der Platz ziemlich verändert. Rechts von uns, wo es rüber zum Höfchen geht, da standen die Bauten vor dem Krieg viel dichter beieinander, wodurch der Platz geschlossener und intimer wirkte. Der Effekt wurde noch verstärkt, weil die beiden Gebäude früher auch noch höher waren. Dort, wo heute Douglas ist, da war vor dem Krieg das jüdische Kaufhaus Lahnstein. In der Kristallnacht wurde es von Nazi-Horden mehrfach heimgesucht. Der Besitzer Karl Lahnstein kam ins KZ, konnte dann zwar mit Frau und Tochter nach USA ausreisen, musste aber all seinen Besitz den Nazis ausliefern. Das Wiedergutmachungsverfahren nach dem Krieg war zermürbend und leider auch entwürdigend. Karl Lahnstein starb früh. Zum Schluss der kleinen Ortsbetrachtung möchte ich euch noch auf ein eher unscheinbares Gebäude hinweisen, das aber eine interessante Geschichte hat. Wir können es von hier oben nur schwerlich sehen. Es gehört zum Gebäudekarree links vom Theater und seit ein paar Jahren befindet sich dort das Restaurant Grüner Kakadu. Genau dort befand sich einst das Café de Paris, das erste Straßencafé in Mainz überhaupt. Gegründet wurde es irgendwann um 1810 und später hieß es bewundernd, wie auch erstaunt, ein Café nach französischem Muster, wo man im Sommer im Freien vor den Türen sitzen und seinen Mokka schlürfen konnte. Erst war es Treffpunkt der französischen Offiziere, später der Österreicher und Preußen. Und Richard Wagner traf sich dort mit seinem Verleger Schott. Um 1910 zog dort ein Kino ein, das Cinéma de Paris, später Thalia. Dann fand sich eine Zeit lang im ersten Stock die Tanzschule Viljus Senze und wieder ein Café. Doch 1942 ging dann auch alles in Flammen auf. 1958 wurde das Haus des deutschen Weines dort eingeweiht mit dem gleichnamigen Restaurant. Seit ein paar Jahren gibt es hier, wie gesagt, den grünen Kakadu. Gäbe noch viel zu erzählen vom ersten Unterhaus, das war hinter uns, vom Wienerwald, vom falschen 50. Breitengrad. Aber jetzt wenden wir uns erstmal der Speisekarte zu, um uns nach der ersten Erfrischung nun auch ein bisschen zu stärken. Die Speisekarte ist umfangreich, bietet eine recht große Auswahl. Es gibt Kleinigkeiten vorweg, Bowls und Salate, Pasta, Grilled Sandwich und Grilled Pizza, Gebrutzeltes und Burger vom Lava Grill. Müsste also für jeden was dabei sein, und trotz Fleischdominanz gibt es bei Burgern, Grilled Pizza und Sandwich auch vegane Gerichte, bei Startern und Salaten ja sowieso. Was haben wir genommen? Hähnchenspieße vom Grill mit Erdnusstonke. Das ist Holland-Urlaubern als Saté-Saus bekannt. Dann eine kleine Portion Süßkartoffelstäbchen und einen Chili-Cheeseburger mit 250 Gramm Beef. Es war eine ganz erfolgreiche Bestellung. Die Hähnchenspieße waren schön bissfest, also lang genug auf dem Grill. Die Saté-Saus ist ordentlich, aber nicht allzu intensiv. Und es dürfte auch ein bisschen mehr sein, zumal die Extra-Portion 2 Euro kostet. Die Süßkartoffelstäbchen sind schlicht gut und die kleine Portion ist auch nicht zu klein. Kommen wir zum Burger. Unserem Hauptgericht zu 13,90 Euro. Ein Chili Cheese mit Bergkäse, Jalapenos, gegrillter Paprika, Tomate, roten Zwiebeln, Blattsalat und Chili Mayo Soße. Dazu 250 Gramm Rindfleisch vom Grill. Klar, um es vorwegzunehmen, es ist ein relativ sperriges Gerät. Ein Turm, könnte man schon fast sagen, der wirklich einen festen Zugriff braucht, wenn er sich nicht schon beim ersten Biss in seine vielen Bestandteile zerlegen soll. Also fest von oben und von unten mit gleichmäßig verteiltem Druck zupacken, das wäre meine Empfehlung. Aber jeder hat da wohl eine andere Technik für solche Riesenburger. Von daher die Frage, wie hat er denn geschmeckt? Scharf war er nicht, aber ich habe auch erst auf den zweiten Blick bemerkt, dass man ihn wohl auch extra scharf bestellen kann. Da wäre dann ein deutlicher Hinweis gut gewesen. Das Fleisch ist gut, keine Frage, aber der Käse dürfte ein bisschen mehr sein, auch die Chili Mayo, vielleicht auch als kleines Extra. Aber insgesamt ist der Belag sehr gut, reichlich. Der Burger schmeckt also. Mir persönlich ist er, wie gesagt, ein bisschen zu massig. Ich würde das nächste Mal Nudeln probieren. Da gibt es auch eine gute Auswahl. Tagliatelle mit Lachs vielleicht oder Penne mit Avocado-Creme oder vielleicht doch mal eine Grilled Pizza. Das hatte ich noch nie. Mal schauen. Jetzt geht's weiter über den Schillerplatz, die Gaustraße hoch, und wir treffen uns an der Litfaßsäule, wo man nach links zu St. Stephan abbiegt. Dort geht's um italienische Momente, und mit Mainz 05 hat's auch zu tun. Ich sage nur Amore Vino. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hallo und willkommen an der Gaustraße. Genauer gesagt an der Einmündung der Stephansstraße mit Blick zum Stephansplatz. Über dem ragt riesig St. Stephan auf, dessen Turm einst der höchste Punkt der Stadt war. Ein herrlicher Anblick, immer auch, besonders in der tiefen Abendsonne. Das ist so sommers nach 8 Uhr. Wenn das historische Eckhaus vor uns und die Stephanskirche dahinter im herrlichsten Licht liegen. Ein wunderbarer Ort, geschichtsträchtig, lebendig, so wie die gesamte Gaustraße. Und genau diese Ecke hier ist schon seit Jahren einer meiner Lieblingsorte. Da rumpelt die Straßenbahn vorbei, genau wie jetzt im Moment. Wir lassen sie gerade durch. Und dann fällt der Blick auf alte Häuser und manchmal hört man die Glocken von St. Stephan. Und man kann Wetten abschließen, welche Radfahrer hier illegal mit vollem Risiko weiter die steile Straße runterrauschen oder wer den legalen Weg über den Stephansberg nimmt. Bevor wir uns jetzt ins Amore Vino setzen, noch einen Blick auf St. Stephan selbst. Der allererste Kirchenbau entstand hier im Jahr 990 und der heutige ist rund 700 Jahre alt. Oben auf dem Turm, man sieht da so kleine Fensterchen, da wohnte der Türmer, der mit seiner Frau Tag und Nacht Feuerwache halten musste. Die Frau des letzten Türmers brachte dort oben übrigens Drillinge zur Welt, die erst mit 3 Jahren das erste Mal überhaupt runterkamen. Unter Napoleon war der Turm Endstation einer optischen Telegrafenlinie nach Metz und Paris. Damals war das ganz hochmodern, weil es ganz schnell Nachrichtenübermittlung ermöglichte. Der Signalmast hatte bewegliche Arme, die in unterschiedlichen Stellungen Buchstaben oder Begriffe anzeigten. Die Besatzung der nächsten Station, die lag zwischen Dreis und Finden, die las die mit dem Fernrohr ab und gab die Signale weiter an die nächste der 22 Stationen. Bis Metz, das sind weit über 200 Kilometer, brauchte eine Nachricht nur wenige Minuten. Das war damals revolutionär. 1942 fing St. Stephan einen Tag nach dem Bombenangriff wegen Funkenflug, Feuer und brannte komplett aus. Der Turm bekam einen langen senkrechten Riss, drohte auseinanderzubrechen, weshalb man nach dem Krieg sogar an Abriss dachte. Aber ein junger Mainzer Bauingenieur, Grebner hieß er, legte dem Turm in einer lebensgefährlichen Aktion den rettenden Stahlring an. Weltbekannt ist die Kirche durch die neuen Chagall-Fenster mit ihrem wunderbaren Blau. Wir müssen aber hier jetzt nicht weiter stehen, sondern setzen uns jetzt vors Amore Vino. Der frühere 05-Mittelfeldspieler Fabrizio Heyer und seine Frau Sabine haben das Lokal Anfang Juni in den Räumen der früheren Vinothek Wangenrot eröffnet. Seither haben schon etliche seiner früheren Mannschaftskollegen vorbeigeschaut. Als ich am ersten Tag hier war, da kam Michael Turk, unser Aufstiegsheld von 2004, auf seiner Harley vorbei, um Fabrizio mal guten Tag zu sagen. Ich freue mich nicht nur, dass ich wieder an dieser schönen Ecke sitzen kann, sondern auch über die italienische Note. Ich verrate jetzt kein Riesengeheimnis, dass ich ein großer Freund italienischer Gastlichkeit bin. In Bella Italia, aber natürlich auch bei uns. Das Amore Vino hat von Donnerstag bis Sonntag von 16 bis 23 Uhr geöffnet. Wir sind jetzt also am Nachmittag hier. Und bevor wir den Blick weiter schweifen lassen hier in der Gegend, bestellen wir jetzt besser erstmal was. Und wie könnte man den späteren Nachmittag besser beginnen als mit einem Aperitivo, also einem alkoholfreien San Bitter vielleicht oder einem der verschiedenen Spritzvarianten, die es hier gibt, zu denen es zwischen 16 und 18 Uhr einen kleinen Snack gibt. Das ist wirklich eigentlich ein guter Start. Bevor wir dann richtig einsteigen, können wir uns vorab noch Bruschetta, Caprese, Burrata, Carpaccio oder auch Jahrgangssardellen gönnen. Und wenn Fabrizio Heyer mal seine Schinkenschatzkammer öffnet, macht uns der Duft schon Appetit auf die Tagliere Creative, der seine Platte mit verschiedenen Prosciutto, Formaggio e Salame mengenmäßig schon ein echtes Brett. Wenn wir dann Aperitivo e Antipasti bestellt haben, dann nehmen wir wieder mal die Gaustraße ins Visier. Die ist die Grenze zwischen dem Stephansberg hinter uns und dem Kestrich vor uns. Das ist der älteste Teil von Mainz, denn oberhalb des Hangs bis an die Hangkante reichte einst das römische Doppellegionslager. Dort oben in der heutigen Wohnanlage ist die Durchfahrt des Römertors noch erhalten. Auch die Gaustraße hier vor uns geht bis auf die Römerzeit zurück, war eine Haupteinfallstraße, aber immer recht schmal. Als im 19. Jahrhundert auf dem Schillerplatz noch der Viehmarkt war, wurde hier das Vieh in die Stadt getrieben und dann natürlich am Abend wieder zurück. Der Kestrich ist übrigens der frühere Wein- und Bierhügel der Stadt. Denn der ganze Hang hinter der Häuserreihe gegenüber war einst ein großer Weinberg bis rüber zur Altmünsterkirche. Erst ab den 1850ern wurde der Kestrich peu à peu bebaut und oben, wo heute die Wohnanlage mit der schönen Bogenhalle steht, da war die Aktienbierbrauerei. Später kam ganz in der Nähe noch die Schöfferhofbrauerei dazu. Übrigens, die ganze Gegend ist im November 1857 komplett eingeäschert worden. Da ist nämlich der Pulverturm, der stand oben seitlich vom Gautor, explodiert und hat die Gaustraße und den gesamten Kestrich vernichtet. Dazu auch viele Häuser in der Stadt und die Brocken sind bis in den Rhein geflogen. Es gab einige hundert Tote damals. Und zu den Spendern für die Hinterbliebenen gehörte auch Kaiserin Sissi von Österreich. Bevor ich weiter erzähle, machen wir jetzt erstmal ernst mit der Karte, die für den größeren Appetit Pinsa und Pasta bietet. Pinsa ähneln zwar einer Pizza, doch die Form ist eher länglich oval, vor allem aber ist der Teig ein anderer. Der wird aus verschiedenen Mehlsorten gefertigt, das ist ein Sauerteig, der luftig, aber sehr krustig gebacken ist und erst danach belegt wird. Der Pinsa-Teig, das sage ich jetzt mal für uns Kalorienbewusste, soll 75% weniger Kalorien haben als der einer Pizza, ist ja auch mal eine Info. Variante 2 ist dann Mainz Pasta. Vier verschiedene Gerichte gibt es auf der Karte, dazu kommen manchmal Tageskreationen. Wir hatten Agnolotti Piemontesi, also Teigtaschen mit Fassone-Rind gefüllt in Salbeibutter und Spaghetti aglio e olio e peperoncino mit Scampi. Beides höchst appetitlichen Pfännchen serviert und ich muss sagen, beides war sehr lecker, sehr fein im Geschmack, die Pasta genauso wie sie sein soll. Wenn es überhaupt etwas anzumerken gäbe, dann, dass Aglio e Olio ein bisschen mehr Peperoncino vertragen könnte, also etwas schärfer sein könnte. Aber das ist wohl den empfindlichen deutschen Mägen geschuldet. Wenn man es also wirklich scharf haben möchte, dann lieber bei der Bestellung betonen. Und das nächste Mal, da probiere ich Fiorelli mit Trüffel. Beim Bier gibt es ein italienisches Peroni, aber ich nehme Wein, klar. Genauer gesagt einen toskanischen Col di Sasso von Banfi. Ich erspare euch jetzt mal das übliche Weingebabbel so über bärige Nase und Düfte von Pflaumen, Veilchen oder Gewürzen. Die Sprache beherrsche ich eh nicht. Aber zur Pasta, da passt das Cuvée aus Sangiovese und Cabernet Sauvignon gut, voll und weich. Und alternativ habe ich letztens auch mal einen apulischen Primitivo Quora 29 probiert, auch fein. Ansonsten bietet die Weinkarte das, was ich im positiven Sinne erwartet habe. Die wichtigsten Rebsorten vom Stiefel, die wichtigsten Anbaugebiete, Toskana, Lombardei, Vino aus dem Veneto, dem Piemont, aus Sardinien oder Südtirol. Und einige Tröpfchen aus Rheinhessen, der Pfalz und Rheingau gibt es auch. Den Weißburgunder von Wittmann, Sauvignon Blanc von Knipse oder Riesling von Künstler. Während wir mit einem Grapper aus der Meterflasche schließen, da rumpelt die Straßenbahn mal wieder die Steigung rauf. Ziemlich steil, sehr steil sogar, denn wir sitzen hier an der steilsten Straßenbahnstrecke Deutschlands. Diese Strecke ist erst 101 Jahre alt, also 20 Jahre jünger als die restlichen Mainzer Straßenbahnstrecken. Denn vorher hat man den Bremsen der Triebwagen nicht so arg getraut. Auch danach musste die Straßenbahn bei der Talfahrt ein bisschen unterhalb von uns hier immer einen Zwangshalt einlegen. Damit der Wagen nicht zu schnell wurde, passiert ist hier allerdings nie was. Die Strecke war übrigens lange nur eingleisig, denn wo hier vor uns das Gleis nach unten führt, da war früher der mittlere Trakt des riesigen Schottenhofs, zu dem das Gebäude in der Mitte zwischen den Gleisen, also gegenüber von uns, und das auch gehört, vor dem wir jetzt sitzen. Der Verbindungstrakt zwischen den Flügeln, der wurde im Krieg zerstört und danach nutzte man die Gelegenheit und legte hier einfach das zweite Straßenbahngleis durch. Also das Haus hinter uns und das vor uns gehören eigentlich zusammen. Den kleinen Platz vor uns zwischen den Gleisen, den gab es vor dem Krieg auch nicht, denn da standen Häuser der Gaustraße, aber auch die wurden weggebombt. Jetzt noch ein Espresso sitzen, Abendlicht genießen, Straßenbahn nachgucken. Schöner Ort zum Chillen, einer meiner Lieblingsplätze, aber ich glaube, das habe ich schon gesagt. Das war's für heute, aber noch lange nicht mit unseren Gastro-Spaziergängen. In 2 Wochen gehen wir wieder auf Tour und stellen euch dann weitere 3 Lokale vor. Wieder mit ganz unterschiedlichem Charakter, wieder in unterschiedlichen Vierteln unserer Stadt. Jetzt hoffen wir, dass es euch gefallen und vor allem auch geschmeckt hat. Also bis bald, bis demnächst. Guten Hunger.
Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Michael Bermeitinger. Produktion Theresa Eickhoff. Erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.